Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsbegeisterte. Hier geht es um Innovatoren, nicht um Innovation. Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir wieder Innovatoren und Innovatorinnen persönlich kennenlernen. Dabei darf ich Nicola Lörz, Head of Digital Communication, und Alina Henne, CIP Digitalization and Innovation vom Flughafen Stuttgart im Podcast begrüßen. Hallo Nicola, hallo Alina.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Und wir haben schon zu Beginn gesagt, wir haben drei Anläufe gebraucht, aber heute haben wir es tatsächlich auch physisch geschafft, zusammenzukommen. Es freut mich sehr. Und wir haben ja auch eine gewisse Historie schon hinter uns. So viel darf ich auch vorneweg auflösen. Wir haben schon mal ein Projekt mit euch gemacht. Da ging es eben auch viel um das Thema Kompetenzaufbau im Kontext Innovation. Aber wir wollen natürlich vor allem jetzt, wo ihr aktuell steht, das Ganze beleuchten. Und wir starten mit drei schnellen Fragen an euch. Vielleicht erstmal an Nicola. Was bist du für eine Innovatorin? Bist du eher eine Befähigerin, eine Erschafferin oder eine Zusammenführerin?
Ich denke, ich bin eher eine Zusammenführerin, weil ich eben Perspektiven, Menschen und Infos zusammenbringe.
Mhm, sehr gut, da wird man sicher nachher auch nochmal bei der InnoCrew stärker draufschauen. Alina, was würdest du sagen? Was bist du für eine Innovatorin? Eher eine Befähigerin, Erschafferin oder Zusammenführerin?
Ich sehe mich eher als Befähigerin, weil ich auch gerne darauf eingehe, haben alle, was sie brauchen? Brauchen sie noch Unterstützung, irgendwelche Methoden an die Hand?
Sehr gut, okay. Dann die Frage, wo seid ihr heute Innovatorinnen? Was würdest du sagen, Nicola?
Im Kern kümmere ich mich ja um digitale Kommunikation am Flughafen und schaue, wie man das voranbringen kann, besser für die Endkunden, für die Gäste, aber auch für die Mitarbeitenden.
Mhm. Alina, wie würdest du die Frage beantworten?
Ich bin vor allem im eher operativen Betrieb angesiedelt. Der Bodenverkehrsdienst heißt das, alles, was am Boden stattfindet. Also während das Flugzeug am Boden bei uns ist. Das sind die Prozesse, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftige, aber auch für die InnoCrew gemeinsam mit Nicola.
Perfekt.
Für den gesamten Flughafen.
Das heißt, so die Welt wahrscheinlich auch, was du gerade gesagt hast, am Boden, was viele Passagiere gar nicht mitbekommen, sondern was sie natürlich als selbstverständlich ansehen, dass es das irgendwie passiert. Aber da werden wir heute sicher auch das eine oder andere noch mitbekommen, was denn da so alles passieren kann. Warum seid ihr denn Innovatorinnen vielleicht geworden oder schon immer gewesen? Nicola, was würdest du da sagen?
Grundlage ist, glaube ich, A, die Neugier und der Wille, was zu bewegen und was zu verändern und nicht bei dem zu bleiben, was man immer gekannt hat.
Sehr gut. Okay, Alina, wie ist es bei dir?
Ja, für mich ähnlich Neugier, aber auch, weil ich total Spaß daran habe, immer neue Themen auf den Tisch zu bekommen, immer nochmal zu überdenken, wie können wir da nochmal ein bisschen weiter Richtung Zukunft rücken und Aufgaben, die sich wiederholen, die mag ich weniger als Aufgaben, die sich jeden Tag nochmal ändern und in so einem dynamischen Umfeld wie dem Flughafen ist das eben super wichtig auch.
Cool. Wie wird man am Ende eine Innovatorin? Also ich meine, Neugierde ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Voraussetzung natürlich und auch immer wieder was Neues zu bekommen. Viele stöhnen ja und sagen, oh, nicht wieder was Neues. Bei euch scheint es dann eben anders zu sein. Wenn wir uns mal anschauen, wie ihr beide überhaupt denn an den Flughafen Stuttgart gekommen seid, weil viele kennen den Flughafen Stuttgart natürlich einfach nur als, ich sag mal, Ort, in dem man kurz verweilt und dann in den Flieger steigt, beispielsweise in Urlaub fährt oder eine Businessreise macht. Aber es gab ja auch eine Geschichte wahrscheinlich vor dem Flughafen und jetzt seid ihr eben auch in gewisse Rollen angekommen. Könnt ihr uns da jeweils mal so ein bisschen Wrap-up geben, so wie seid ihr zum Flughafen gekommen und was habt ihr seitdem da vielleicht auch für Stationen durchlaufen, um überhaupt jetzt in diese Rolle der Innovatorin so auch mehr und mehr reinzuwachsen? Wer möchte da als erstes? Nicola, willst du mal auch starten?
Ich finde die Frage total schwierig, weil ich habe Ethnologie und Afrikanistik studiert und Medienwissenschaften.
Okay.
Habe im Printbereich am Flughafen angefangen, habe dann die Social Media aufgebaut, die Website dazu bekommen und jetzt eben das gesamte Thema digitale Kommunikation. Heißt Thema Neugier, Wandel, immer was Neues. Zeigt sich darüber, glaube ich, ganz gut, dass ich da relativ offen bin. Und letzten Endes, warum ich jetzt mit der Alina zusammen unsere InnoCrew leiten darf. Wir haben vor 2 Jahren ein Programm gestartet, dankenswert in unserem Unternehmen, wo es um agile Arbeitsmethoden geht und wie wir Innovation in den öffentlichen Dienst, in unser öffentliches Unternehmen bringen. Mhm. Und da durfte ich teilnehmen und habe festgestellt, ja, das ist genau die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte. Ich gehe 2 Schritte voraus, überlege mir, passt das noch? Mhm. Und dann darf ich aber auch nochmal zurückgehen und die Richtung ändern und ich bin Innovatorin, glaube ich, von mir grundlegend her, aber vor allem auch, weil mein Unternehmen mich dazu befähigt hat.
Und ich höre auch raus, so eine gewisse Doppelrolle, damit hast du, wir kommen nachher auf die InnoCrew zu sprechen, aber inzwischen auch. Also du hast wirklich die Verantwortung eben für die Kommunikation, aber du hast eben auch noch jetzt Teilprojekte oder Teilthemen, die du mit Alina auch gemeinsam bearbeitest in der InnoCrew. Ne? Das habe ich schon so richtig verstanden.
Genau. Ich verantworte die Kommunikation aber nicht alleine.
Ja, yeah, okay, klar. Das wäre, glaube ich, als Flughafen wahrscheinlich auch eine besondere Herausforderung ganz alleine. Nee, absolut. Alina, wie ist es bei dir? Wie bist du zum Flughafen gekommen? Ich glaube, du bist auch ein ziemlich starkes Gewächs natürlich auf dem Flughafen. Und ich glaube, du bist auch in dieser Rolle stärker reingewachsen, immer mehr auch mit dem Fokus eben Digitalisierung und Innovation. Ich habe dich ja auch eben erlebt in den letzten Jahren, wirklich beeindruckend, wie sehr du da auch innovativ vorantreibst. Aber wie ging es bei dir los?
Ich habe tatsächlich vor bald 10 Jahren schon am Flughafen Stuttgart angefangen. Also direkt nach dem Abitur hier im Ländle bin ich ins duale Studium am Flughafen ins Berufsleben eingestiegen und habe dann kurz vor Corona dort meinen Abschluss auch gemacht, habe dann einen Job gefunden am Flughafen, worüber ich sehr dankbar bin, dass ich das noch vor Corona geschafft habe. Ja. War ein gutes Timing, habe dann während Corona auch meinen Master nebenberuflich weitermachen dürfen und meine Themen haben sich dann orientiert an dem, was ich ganz gerne gemacht habe. Ich hatte immer das große Privileg, dass ich Vorgesetzte hatte, die mich da auch gefördert haben in dem, was ich gerne und auch gut gemacht habe, Sachen zu hinterfragen, dann auch nochmal zu überdenken, wie kann man was besser machen, wie kann man weiter digitalisieren, wie kann man Mitarbeitende motivieren, wie kommen wir einfach insgesamt voran, das alles immer mit der Perspektive vor allem auf die operativen Mitarbeitenden. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin da eher in dem Verkehrsbetriebbereich eben unterwegs, also in der Bodenverkehrsdiensttochter. Und die Neugier und auch dieses Thema, meine Generation sagt da gerne Fear of Missing Out dazu. Also ich bin gerne bei unterschiedlichen Themen dabei und mir macht es total Spaß, mich da in unterschiedliche Sachen reinzudenken. Und wie gesagt, ich hatte da auch gute Vorgesetzte, die mich da gefördert hatten.
Sehr cool. Jetzt ist es so, ihr kennt den Flughafen zwischen in- und auswendig wahrscheinlich. Gut, ihr lernt wahrscheinlich auch immer noch das ein oder andere dazu. Aber viele kennen ja die Ausmaß des Flughafens so nicht. Als ihr zum Flughafen gekommen seid, wie gesagt, es gab auch eine Zeit davor, was würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt den Flughafen von innen gesehen habt im Vergleich zu, als ihr kamt, was sind vielleicht da so wirklich so die Überraschungen gewesen, wo ihr sagt, wow, das hätte ich so mir selber nicht vorstellen können, was der Flughafen eigentlich alles leistet? Ich meine, Alina, vielleicht du als erstes, so gibt es da irgendwelche Wow-Momente, entweder immer noch oder maßgeblich in den letzten 10 Jahren, wo du wirklich gesagt hast, krass, darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht davor und wenn ich jetzt eben Teil davon bin, sehe ich das mal ganz anders, aus anderen Augen.
Ja, absolut. Ich werde bis heute, wenn ich sage, ich arbeite am Flughafen, immer noch gefragt, am Check-in. Nee, okay. Als Flugbegleiterin? Nee, auch nicht. Also die Perspektive, die war für mich am Anfang vor allem neu, dass es eben doch viel mehrdimensionaler ist, als man vielleicht denkt. Also dass so ein Flughafen eben nicht nur aus den Servicebereichen besteht, sondern dass es quasi wie so eine eigene Stadt ist, wo auch eine Werkstatt dranhängt, wo auch eben eine eigene Flughafenfeuerwehr Teil von ist, wo wir neben den ganzen Tagesgeschäftsthemen, auch Projektmanagement und Marketing und Vertrieb, also super unterschiedliche Bereiche haben. Ich glaube, ich habe keinen Job, mir fällt spontan kein Job ein, den es am Flughafen nicht gibt. Ja. Also es ist ein total vielschichtiges, ein komplexes System und die Komplexität da zu erkennen und daran auch Spaß zu finden und die Vielseitigkeit der Menschen, die dann eben auch das alles möglich machen, die wertschätze ich sehr.
Absolut. Ich meine, auch musste ich auch erst lernen, wie viel Infrastruktur am Ende da auch dranhängt von wir bauen irgendwie Dinge selber auch zum Teil. Ne? Also schon sehr, sehr, wie du sagst, sehr, sehr vielseitig. Nicola, wie ist es aus deiner Sicht, als du zum Flughafen gekommen bist? Jetzt auch im Vergleich, wenn du natürlich auch gerade an dieser Kommunikationsstelle bist, das ja schon auch sehr sensible Themen sind beispielsweise. Ich kriege das immer so ein bisschen mit von den Regionalnews, wenn es irgendwie wieder heißt, irgendwas ist am Flughafen passiert. Das hat ja doch immer eine besondere Relevanz. Das wird ja auch meistens dann wirklich irgendwo aufgenommen von der Tagespresse. Also was würdest du sagen, sind so Punkte, die du heute vielleicht anders siehst, wie bevor du an den Flughafen gekommen bist?
Ich glaube, die Alina hat schon den größten Teil gesagt, dieses Thema Stadt, wie viele Gewerke da zusammenarbeiten und dieses Zahnrädchen, wenn da eins ausfällt, dann hat es eben relativ große Auswirkungen und das ist nach außen tatsächlich nie oder selten so sichtbar. Mhm. Also wenn es ein Problem an der Sicherheitskontrolle beispielsweise gibt, dann hat es eben krasse Auswirkungen auf die gesamte Personalplanung, auf die Abflüge, auf die Ankünfte, die ganze Passagierkommunikation, die Shops, Gastro vor allem, muss dann mehr liefern. Und das ist so eine Kette, die schon extrem ist. Und das hatte ich früher nicht auf dem Schirm, absolut nicht. Wie vernetzt es ist und wie intensiv man zusammenarbeiten muss, damit eben das Produkt Fliegen halt tatsächlich auch machbar ist und gut machbar ist und auch mit einem guten Gefühl für das, was ich als Reisende kenne, ja, verbunden ist.
Jetzt könnte man ja sagen, ja super, Infrastruktur, Flughafen wird es immer geben. Viele reden von Wandel, Digitalisierung, KI, Veränderungen. Würde sagen, naja, brauche ich gar nicht, weil ein Flughafen im Prinzip ist eigentlich klar, ist eine Infrastruktur, die ist da, ist in einem regulierten Umfeld. Da gibt es jetzt auch in dem Sinne keinen Wettbewerb möglicherweise. Also wenn man dann so den Schlagwort oder das Schlagwort Innovation am Flughafen mal so nennt, was ist denn Innovation beispielsweise am Flughafen? Wie weit reicht es von euren bisherigen Erkenntnissen her? Weil man ja natürlich da schon auch nicht alles machen kann, was man grundsätzlich machen möchte. Ich meine, Nicola, willst du da mal schon was dazu sagen?
Ich glaube, es gibt extrem unterschiedliche Facetten. Zum einen haben wir eben, Alinas Kern ist ja auch dieses Thema Bodenverkehrsdienste. Wie kann ich die Abläufe dort effizienter gestalten, dass beispielsweise Flugzeuge schneller abgefertigt werden oder sicherer abgefertigt werden? Oder es gibt ja verschiedene Parameter, nach denen man gucken kann. Zum anderen gibt es natürlich wie in jedem Unternehmen einfach auch Prozesse, die man sich angucken kann, die man effizienter gestalten kann, wie vor 10 Jahren. Und das gilt, glaube ich, für jedwede Arbeit in jedem Unternehmen aktuell, dass man alles eigentlich mal auf den Prüfstand guckt und schaut, wo kann eine Innovation, eine Veränderung, eine Neuerung, eine Adaption von irgendeiner Technologie dafür sorgen, dass wir besser, sicherer, Sicherheit ist tatsächlich ein großer Aspekt bei uns im Unternehmen, gemäß aller Regularien halt arbeiten können, ne?
Ja, und Alina, ich meine, du bist ja auch viel oder vernetzt dich ja auch immer mehr natürlich auch international mit Flughäfen und da habe ich auch inzwischen gelernt, dass natürlich da sehr viele sich auf den Weg gemacht haben und auch natürlich viele Szenarien einfach mal so durchspielen. Kannst du da auch, was Nicola schon gesagt hat, mal auch noch weiter aus deiner Perspektive so beschreiben, wo fängt das an, wo hört das auf? Also was sind wirklich Veränderungsthemen, die einen Flughafen heutzutage eigentlich bewegt oder bewegen sollte, sozusagen?
Ja, voll gerne. Also wenn wir an verschiedenen Flughäfen unterwegs sind, dann sehen wir inzwischen so ein bisschen auch immer den Vergleich zu unserem Flughafen, zu unserem Flughäfele. Also es gibt so einen gewissen Blueprint, nach dem folgt jeder Flughafen. Also jeder Flughafen hat irgendwo eine Sicherheitskontrolle, davor die Check-in-Bereiche, Self-Backdrops vielleicht, also so Selbstservice-Automaten. Manche haben das in einer anderen Art und Weise wie andere. Dann gibt es eben den Gate-Bereich und so gibt es halt eben diese verschiedenen Prozessschritte, die überall gleich sind. Und dann sieht man natürlich, aus unserer Perspektive, was ist irgendwo anders, was ist irgendwo vielleicht ganz cool, was könnten wir, wovon könnten wir was lernen. Und was ich dann auch gerne immer mal wieder abhole, ist das Feedback von meinem Bekanntenkreis. Und was für uns ein Riesenthema ist, was in Stuttgart echt auch richtig gut ist, ist zum Beispiel diese große Innovation mit den technischen Sicherheitskontrollgeräten, durch die man eben jetzt ohne jedes einzelne bisschen an Flüssigkeit und Laptop und Co. Raustun zu müssen, im Terminal 1 zum Beispiel durch die Sicherheitskontrolle gehen kann. Und solche Innovationen, die berühren dann natürlich auch die Leute, weil sie den Prozess also einfach total vereinfachen. Da gehören dann aber auch so Sachen dazu, die vielleicht jetzt nicht von einem Flughafen getriebene Innovationen sind, sondern die wir uns dann von woanders herholen. Reinigungsroboter zum Beispiel. Und wenn wir dann an einem anderen Flughafen sind und sehen, da fährt ja auch einer rum, dann vergleicht man das natürlich mit uns. Und so gibt es dann eben die Sachen, die wir uns eben adaptieren, weil wir sie woanders sehen, weil sie anderswo gut funktionieren. Und dann gibt es die Prozesse, die wir eben speziell als Flughafen haben, die wir neu denken, wo wir eben gucken wollen, dass wir für die gesamte Passagierkette, für den operativen Prozess, für die Mitarbeitenden, Thema Ergonomie ist ein Riesenthema beispielsweise, eben alles nochmal so überdenken, dass wir mit den Technologien, die es eben auf dem Markt gibt, zum einen diese Probleme bedienen können, aber zum anderen auch in der Entwicklung auch gemeinsam stecken. Und wir als Flughäfen sind da auch im Austausch miteinander, weil wir als natürliche Monopole vielleicht jetzt nicht die Kundengruppe Nummer 1 sind, die Dienstleister von autonomen Fahrzeugen zum Beispiel im Blick haben. Und dass wir uns da auch zusammen eben darüber unterhalten, wo machen vielleicht gemeinsame Projekte Sinn oder gemeinsame Initiativen Sinn, um eben als Flughäfen insgesamt voranzukommen. Mhm. Das ist ein wichtiger Austausch.
Kann man sagen, weil wenn man andere Märkte sich anschaut, dann sieht man immer, wo kommt der Druck her? Natürlich oft über Wettbewerb. Jetzt hast du schon so gesagt, gewisse natürliche Monopole. Ich weiß trotzdem, dass man natürlich oft dann so Passagierzahlen und so natürlich benchmarkt, aber grundsätzlich hat man natürlich in gewisser Weise ein regionales Monopol drauf. Was würdet ihr denn sagen, sind denn dann so die Haupttreiber für Innovation? Also man könnte ja sagen, man muss da nicht viel machen, weil wir wissen ja von Monopolen eigentlich, sieht man auch an anderen Organisationen, geht erstmal auch eine ganze Weile ohne Innovation. Viele beschweren sich irgendwann, ja, aber man kann es ziemlich lang treiben. Was würdet ihr denn sagen, sind denn dann so die größten Beweggründe, warum man das machen muss? Also fordern das die Airlines, fordern das die Passagiere? Sind das, weiß nicht, generell gestiegene Kosten im Bereich, weiß ich nicht, ja, Energie? Also was würdet ihr sagen, wo spürt ihr den stärksten Trigger dafür, um überhaupt sich da auf den Weg zu machen? Ja, weiß nicht, wer möchte da einsteigen?
Ich kann gerne einsteigen. Preissensibilität der Passagiere ist natürlich ein riesiges Thema. Also Kostendruck, dass wir eben gucken müssen, wo können wir eben wettbewerbsfähig bleiben. Weil ja, wir sind natürlich im Monopole, aber wir sind natürlich trotzdem einer von verschiedenen Flughäfen, die Passagiere eben auswählen können oder auch nicht. Ja. Und eben da wettbewerbsfähig zu sein, ist ein großer Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass wir für unsere Mitarbeitenden immer immer weiter denken, wie können wir ein attraktiver Arbeitgeber sein. Ja. Thema Ergonomie habe ich vorhin schon aufgegriffen, ist ein Riesenpunkt. Wie können wir es schaffen, Teilprozesse zu automatisieren, dass die Last eben nicht mehr so hoch ist für die Mitarbeiter. Wie können wir sicherstellen, dass wir Arbeitsplätze liefern, die eben attraktiv bleiben, auch für die Zukunft?
Und wahrscheinlich auch demografischer Wandel ist ja, glaube ich, ein generelles Thema. Und ihr habt ja die Vielfalt angesprochen. Und ich glaube, ich habe mal, glaube ich, schon mal zum Spaß eure Jobangebote so mal durchgescrollt. Und das sind natürlich dann schon auch spannende Berufe zum Teil von Personen, die man möglicherweise gar nicht mehr so leicht findet. Also deswegen kann ich das mit der Attraktivität des Arbeitgebers total nachvollziehen, weil ich bin mir sicher, dass es da schon auch gewisse Positionen gibt, die man jetzt nicht die ganze Zeit findet, oder? Also ich meine, wie würdest du es, Nicola, beurteilen? Also ist das auch was, dass man merkt, da ist vielleicht auch der Anspruch der Bewerber aufgrund des demografischen Wandels gestiegen und man muss dann eben auch natürlich wie ein normales Wirtschaftsunternehmen schauen, dass man nach wie vor diese Stellen besetzen kann, oder?
Ja, also ich glaube, das große Thema ist die Zukunftsfähigkeit. Ja, da spielen ja verschiedene Facetten mit rein. Da spielt auch Nachhaltigkeit beispielsweise mit rein. Also was ist im Flughafen 2030, 2040? Also was ist denn eigentlich das Ziel? Das ist Ziel nicht nur für uns als Unternehmen, als Flughafen, sondern eben auch mit einer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, sowohl von den Bedürfnissen als auch eben den Gegebenheiten her. Das, glaube ich, ist schon nochmal ein Treiber mit. Und dann diese demografische Wandel, das werden wir auch ganz krass spüren. Das heißt, wir müssen uns jetzt schon sortieren und ordnen, wie wir 2030 arbeiten werden, wenn einige der aktuellen Kolleginnen und Kollegen einfach nicht mehr am Flughafen sind. Was ist mit ihrem Wissen? Wie gehen wir damit um? Wie können wir das für die Nächsten sichern, zur Verfügung stellen oder eben auch anderweitige Lösungen dafür zu finden? Also und unabhängig davon, ja, wir haben eine ganze bunte Palette an Jobs, die man eben nicht erwartet. Und das ist halt nicht der Check-in-Schalter, bei der Flughafen Stuttgart GmbH zumindest nicht.
Ja.
Aber eben halt der Kfz-Mechaniker zum Beispiel.
Ja.
Noch ein Thema, was uns sehr rumtreibt als Flughäfen insgesamt, ich meine, wir wissen alle, was in der Welt gerade so vor sich geht, ist das Thema Cybersecurity oder generell Sicherheit. Also Nicola hat es schon angesprochen, Sicherheit, riesiges Thema, aber auch speziell Cybersecurity. Da müssen wir eben immer gucken, wo wir uns da weiterentwickeln und absichern können.
Weil das wäre jetzt genau eine Überleitung, nämlich auch zum Thema, ihr seid Kritisunternehmen, Infrastruktur, da hört sich Innovation immer schön an, aber ich hatte schon gesagt, da gibt es auch gewisse Restriktionen. Und da wäre es jetzt mal spannend, wirklich mal reinzugehen, zu sagen, ihr InnoCrew schon ein paar Mal gefallen. Nähert man sich denn dem Thema? Weil es muss ja alles fehlerfrei funktionieren und da gibt es ja auch wenig Toleranz für Fehler erstmal, was natürlich dann in der Regel auch die kulturelle Herausforderung ist, dass man überhaupt tatsächlich sowas wie Innovation mal vorantreibt. Könnt ihr uns da mal mitnehmen in die Vergangenheit und einfach mal so schildern, was ist denn da so der Ausgangspunkt gewesen, um zu sagen, doch, wir wollen jetzt in gewisser Weise mal ein, ich nenne es jetzt mal Team formen oder eine Energie aufbauen, um halt gewisse Innovationsthemen voranzutreiben. Also wie ist es passiert, wie organisiert ihr euch da heute, wie klappt es überhaupt, dass sowas wie eine InnoCrew existiert? Ich weiß nicht, wer will starten? Bist du, Alina, oder?
Ich, also,
ja, kannst du auch gerne, Nicola.
Ja. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass man die Restriktionen erstmal beiseite lassen sollte und eben anfängt, groß zu denken und sie dann mit einfließen zu lassen. Und ja, ein Thema oder ein Projekt oder eine Idee wird von sich aus kleiner, wenn man es dann in die Realität überführt. Aber dass man erstmal sich erlaubt, sich zu wünschen und zu träumen und danach eben diese ganzen Regularien einfließt, bevor man es eben oder beim Verproben, beim Erproben, dass man dann anfängt, darüber nachzudenken. Und die Implementierung von irgendeiner innovativen Lösung ist dann eben nochmal eine andere Hausnummer. Ja. Aber diese Restriktionen, das ist, glaube ich, auch ein Kern, was wir in der InnoCrew immer merken. Wir sind geprägt von unserem Unternehmen und was wir kennen die Regularien alle, die für uns gelten. Und da einfach mal die Schere wegzunehmen und zu sagen, nee, jetzt träum mal und geh mal groß ran und das danach eben reinzugehen.
Und es geht ja schon los bei den Strukturen. Ich glaube, Alina, du bist ja auch quasi, soweit ich weiß, ja auch bei zum Beispiel ein Tochterunternehmen, weil das ist ja auch immer so die Frage, wie funktioniert denn so ein Gesamtsystem dann überhaupt und wie kann man denn da kollaborieren? Kannst du da auch mal so ein bisschen schildern, wie habt ihr euch da als InnoCrew zusammengefunden? Also ist das irgendwie bereichsübergreifend, ist es eine Abteilung? Also was ist da die Logik dahinter eigentlich?
Ja, also es gab einmal den großen Testballon, nenne ich es jetzt ganz, ganz einfach mal. Das war der Aufschlag, wir haben uns damals die Digital Pioneers genannt, wo die Initiative war, wir wollen einmal verschiedene Individuen, die auch in ihren Fachbereichen schon innovativ unterwegs sind, Projekte vorantreiben, neues Denken fördern und vielleicht auch neugierig und auch kritisch hinterfragen, wie die aktuellen Prozesse sind und noch besser gestaltet werden können. Zusammenbringen, um dann über abteilungs- und firmenübergreifende Themen gemeinsam nachzudenken. Und dieses Gedankengut ist uns erhalten geblieben, nur dass der quasi Trainingslauf mit den Digital Pioneers dann für sich abgeschlossen war und wir dann mit der InnoCrew eben an den Start gegangen sind. Bald ist es ein Jahr her, also bald haben wir unser einjähriges Jubiläum, planen wir schon unsere kleine Feier. Wir sind 14 Leute jetzt insgesamt aus unterschiedlichen Bereichen, also wir haben da auch total unterschiedliche Perspektiven vertreten, sind sehr divers aufgestellt und das hilft uns dann eben auch über Abteilungsgrenzen hinweg verschiedene Themen zu denken. Also wir sind gut vernetzt insgesamt. Es gibt Momente, da helfen wir uns gegenseitig auch nochmal die andere Perspektive zu verstehen, die wir so in unseren Bereichen vielleicht dann abgekoppelt nicht ganz so auf dem Schirm gehabt hätten. Und die Idee ist, dass wir eben auf dem Weg verschiedene Ideen weiter ausbrüten können, also man sagt ja auch Inkubator ganz gerne bei uns oder Katalysator, dass wir verschiedene Probleme, die abteilungsübergreifend sind, die in den Fachbereichen bekannt sind, aber aus dieser Vogelperspektive, Nicola hat gesagt, Großdenken, in unserem Konstrukt ganz gut nochmal Platz finden, um eben mit Blick auf aktuelle Trends nochmal weiter bedacht zu werden. Und da haben wir eben unsere agilen Methoden, an denen wir uns entlanghangeln. Und der Prozess ist so, dass wir danach ein fertiges, dokumentiertes Konzept weitergeben können an die Fachbereiche, die das dann auf die in die Wege leiten, die das dann einbringen können. Wir haben ja bei uns Prozesse und Regularien, Regelungen getroffen, wie verschiedene Fachbereiche innovative Projekte einführen können und Innovation ist nichts, was mit uns gestartet hat. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Also wir wollen quasi Steilpässe liefern oder wir wollen unterstützen dabei bei verschiedenen großen Gedanken das Risiko oder die großen Fragezeichen schon mal wegzuarbeiten, damit wir da eben auf der innovativeren Ebene arbeiten können und auch Themen voranbringen können, die sonst vielleicht einfach im Alltag, im Fachbereich nicht aufgegriffen hätten werden können.
Okay, das heißt aber, ich höre auch raus, es ist schon auch ganz bewusst ein tendenziell dezentraler Ansatz, wo man sagt, okay, die Leute bleiben auch grundsätzlich in ihren Bereichen, aber sie kommen eben in einer Einheit zusammen, um eben an diesen Themen dann kollaborativ zu arbeiten, oder?
Absolut, absolut. Ja. Und das ist auch total wichtig für uns. Wir haben für uns alle einen Stundenkontingent für unsere InnoCrew-Arbeit und die verbringen wir dann eben, manchmal gibt es heißere Phasen, manchmal weniger heiße Phasen, ist klar. Und die Arbeit im Fachbereich hat immer Vorrang, aber uns ist ganz arg wichtig, dass wir eben diese Vernetzung in die verschiedenen Bereiche hinein haben,
ja.
Dass wir da auch die verschiedenen Perspektiven vertreten haben und die InnoCrew-Arbeit eben was ist, wo wir uns dann in regelmäßigen Abständen, also wir haben 4-Wochen-Sprints, zu denen wir uns dann immer, zu Beginn derer wir uns dann immer treffen und unsere Themen bearbeiten und dann eben im Austausch bleiben über die Sprints hinweg und dann wieder zurück in unsere Fachbereichstätigkeiten gehen.
Cool.
Vielleicht da noch als Ergänzung ganz kurz. Ich hatte vorher das Zahnrädchen erwähnt, deswegen ist dieses Bereichsübergreifende auch so wichtig. Und du hattest auch gesagt, Alina, Thema Innovation, das ist nicht unser Monopol. Mhm. Wir haben viele Abteilungen, die innovative Ideen haben und vorantreiben.
Ja.
Und da ist eben eine verdammt gute Abstimmung wichtig, dass sie wissen, was tun wir und wir wissen, was tun denn die anderen, weil größtes Ziel ist eigentlich, dass wir doppelte Arbeit vermeiden wollen, sondern uns gegenseitig ergänzen. Und gerade deswegen ist dieses Mutter-Tochter-Denken, was wir jetzt vorhin kurz hatten, nicht relevant, weil wir eben nur gemeinsam dieses Produkt Fliegen einfach machen können. Deswegen müssen wir da auch zusammenarbeiten und wollen da auch zusammenarbeiten.
Das ist spannend, dass du sagst, du hast gerade auch Doppelarbeit angesprochen und du als Kommunikationsexpertin ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielt denn Kommunikation dann gerade im Zuge von solchen Kollaborationen oder auch Tätigkeiten. Also wenn du da jetzt so die Arbeit, seitdem die InnoCrew unterwegs ist oder erst Digital Pioneers, dann die InnoCrew, was würdest du sagen, was sind denn da so die Anforderungen an eine gute Kommunikation nach intern bei diesen Themen? Also hat sich das verändert, hat sich nicht verändert? Macht ihr genau die gleiche Kommunikation oder braucht man eine gezielte Kommunikation dann als InnoCrew selber? Braucht man eine eigene Identität, um dann noch besser zu kommunizieren? Also wie würdest du das bewerten?
Also man kann zu viel machen und man kann zu wenig machen, das ist alles nicht gut. Vielleicht so viel vorweg. Oft kommt ja auch dieser Aspekt Bringschuld, Holschuld bei dem Thema Kommunikation mit rein. Ja, ihr müsst mir Informationen liefern. Man kann auch sagen, nee, steht doch da, hol's dir selber ab.
Ja.
Zusammenfassend zu sagen, Transparenz ist das oberste Gebot, was wir haben. Wir versuchen auch im Inhouse immer zu informieren, was ist der aktuelle Stand, wo stehen wir gerade. Ne? Das machen wir über unser Intranet natürlich. Wir haben aber eben auch unser Stakeholder-Dokument, wo wir kurz skizzieren, an welches Thema machen wir jetzt dran, was ist eigentlich unser Ziel, wo sind wir aktuell beteiligte Abteilungen. Und für mich der wichtigste Punkt ist, was ist eigentlich unser Nicht-Ziel, damit eben die Leute keine Angst haben, dass wir einen Job machen. Ne? Das, und das ist, glaube ich, mit einer unserer Hauptaufgaben, zu sagen, wir wollen niemanden seinen Job wegnehmen oder besser machen. Das ist ja auch oft mit einer Angst verbunden und darum geht es gar nicht. Und das heißt, wir müssen ausreichend kommunizieren und transparent sein und vor allem auch ehrlich sein, wenn irgendwas ein Rohrkrepierer ist.
Kommt ja auch vor. Ne? Also, genau, und das ist aber spannend, also, weil das gelingt ja nicht vielen Organisationen, dann auch in der Breite zu kommunizieren, zu sagen, das ist jetzt mal nur, ich sag mal, irgendwie ein POC oder das ist ein MVP. Also da muss eine Organisation auch lernen zu verstehen, das ist nicht fertig, das Thema, was wir hier gerade machen. Wir haben das jetzt mal vorsimuliert. Also da muss man ja schon, glaube ich, sehr genau aufpassen, wie man es kommuniziert, oder?
Es fängt vor allem früher an, weil wir müssen erst mal erklären, was ist ein MVP oder ein POC.
Ja.
Das ist der erste Schritt. Also das merken wir ganz oft, dass wir so ein Buzzword-Bingo haben und das müsste man erstmal erklären und dann eben auch zu sagen, wir implementieren hier nichts.
Ja, genau.
Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich glaube, das passt aber mittlerweile ganz gut. Womit wir immer noch strugglen, ist das Thema, dass wir von Problemen sprechen und tendenziell Probleme mögen Unternehmen ja nicht gerne. Die haben Herausforderungen, Challenges oder und wir sagen auch ganz bewusst, nee, wir haben ein Problem und dadurch, dass wir wissen, dass da ein Problem ist, können wir es überhaupt erst lösen. Ja?
Ja.
Und da arbeiten wir, haben wir viele Gespräche auch dazu, auch mit unserem Betriebsrat beispielsweise, der uns aber auch super supportet. Das ist richtig, richtig schön, weil wir eben eine transparente Kommunikation auch schaffen, sage ich jetzt mal. Alina, korrigiere mich gern, aber...
Nein, absolut. Und da ist dann auch eben immer wichtig, dass wir von Anfang an auch, wie wir von Anfang an auch gesagt haben, wir werden Fehler machen. Wir haben auch Fehler gemacht, aber keine Fehler, die nicht zu korrigieren wären oder die daran liegen, dass wir da nicht irgendwie andersrum... Wir haben Fehler gemacht, die wir dann auch nochmal nachbesprochen haben mit den jeweiligen Abteilungen, mit dem Betriebsrat und so weiter und so fort. Und da ist eben wichtig, im Gespräch zu bleiben und da ganz offen und direkt zu kommunizieren und eben auf einer menschlich vertrauensvollen Ebene auch. Und das haben wir auch in die andere Richtung zurückbekommen und das ist total schön, ja.
Ich glaube, da ist ja auch, Fehler machen gehört ja auch dazu. Also wenn ich, sage ich mal, einen neuen Weg beschreite, wie es ja meistens ist, wenn ich ein Innovationsprojekt mache, das heißt, ich lerne etwas, was ich vorher nicht weiß, sonst würde ich es ja gar nicht machen. Und du hast auch die Agilität angesprochen mit agilen Methoden, um einfach eben auch sehr schnellzyklisch etwas herauszufinden. Die Komplexität habt ihr angesprochen, also eine ganze Stadt, Mutter, Tochter in Anführungszeichen. Wie schafft ihr das dann wirklich schnell zu bleiben? Weil ja, sag ich, der Flughafen ist ja darauf eigentlich erstmal aufgebaut, zu funktionieren. Und da gibt es ja viele Gründe, warum man nicht schnell ist oder auch nicht schnell sein sollte. Also wo schafft ihr das an welchen Stellen und wo ist es halt auch einfach strukturell nicht möglich, schneller zu sein? Also gibt es da so ein paar Beispiele oder Situationen, wo man sagt, da können wir schon sehr schnell sein, trotz den Strukturen, aber da gibt es halt dann auch zum Beispiel einfach eine Grenze natürliche. Ich weiß nicht, Alina, bist du da?
Ja, also wir hatten es jetzt gerade gestern tatsächlich, wir hatten gestern nochmal einen Workshop für den neuen Sprint, der jetzt gerade angelaufen ist. Und für uns ist einfach total wichtig, dass wir so ein bisschen den Prozess eben, den strukturierten Prozess, den wir uns aufgebaut haben, auch beachten. Also wir haben zu Beginn des Sprints immer die Abfrage, ist das Vorgehen, ist die aktuelle Aufteilung, Teamaufteilung, Organisation und so weiter so machbar, ist das so in Ordnung, passen die Kapazitäten, passt das Thema noch? Und dass man da eben ganz ehrlich auch sagt, an der Stelle nein. Deshalb lasst uns da nochmal umstrukturieren, lasst uns da nochmal ein Thema pausieren, lasst uns da nochmal eine andere Person in ein anderes Team schieben und so weiter und so fort. Da den ehrlichen Austausch zu haben und auch mal den Mut zu haben, nein zu sagen oder zu sagen, nein, das machen wir jetzt nochmal anders oder da an der Stelle klappt das eben gerade nicht, da ist irgendwie eine Wand, da kommen wir gerade nicht weiter. Deshalb fokussieren wir uns auf andere Punkte oder versuchen nochmal andere Routen aus. Da den Mut zu haben, zu sagen, wir kommen an der Stelle gerade nicht weiter und machen woanders weiter, ist total wichtig. Und dann kommt man bei anderen Themen eben auch schneller voran.
Sehr schön. Jetzt haben wir viel über das Wie gesprochen, also wie man, sage ich mal, auch so den Aufbau hinbekommt in so einem Konstrukt, nenne ich es mal. Und lass uns gerne da auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen oder auch die Projekte mal wirklich anschauen, die ihr da so bearbeitet. Weil ihr werdet sicher viel sehen, ihr werdet auch viel bewerten, ihr werdet auch sicher natürlich verwerfen, aber ihr werdet natürlich auch gewisse Themen forcieren. Was sind denn vielleicht Projekte, an denen ihr gerade arbeitet, bei denen ihr auch sagt, ja, die haben echt Potenzial, dass wir das auch ausrollen können, dass das auch irgendeinen Mehrwert liefert? Also was sind das für Projekte? Ja, wer möchte da?
Also eins, was tatsächlich ein schönes Projekt aus unserer ersten Runde, unserer ersten InnoCrew-Runde ist, ist das Thema Smartlane 2.0. Smartlane ist ein Slot, den man sich buchen kann, um zu einem definierten Zeitpunkt definitiv durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Und es gibt natürlich Passagieren eine schöne Stabilität, wenn man weiß, ich komme zu dem Zeitpunkt dazu, komme da durch. Und was wir jetzt aber, oder was die Kollegen in der ersten Runde entwickelt haben, wir haben auch Peakzeiten. Ja. Und diese Peakzeiten für uns als Flughafen zu entlasten oder zu entzerren, haben sie diese Smartlane, diese Buchung jetzt weiterentwickelt, mit einem Couponsystem hinterlegt, sodass, wenn jemand den grünen Slot bucht, kriegt er halt einen Kaffee für XYZ Euro günstiger. Die orange Zeit kann er auch buchen, aber man sieht schon, ist vielleicht nicht so gut. Und die rote Zeit wäre die, die uns personell, ressourcenmäßig maximal stresst. Kann man auch buchen. Und das wird jetzt demnächst ausgerollt und kommt ins Live-System quasi zum Test, wie das angenommen wird, ob das einen gewünschten Effekt hat oder nicht. Das ist quasi ein Live-MVP. Und das finde ich ein schönes Projekt aus dem letzten halben Jahr, aus der ersten Runde, was jetzt eben noch verprobt wird. Aber da sieht man auch, haben ein leichtes Delay drin, wir sind nicht in unserem gewünschten Zeitrahmen geblieben, aber da eben auch so flexibel zu reagieren, zu sagen, nee, dann wird es jetzt halt verlängert, damit das ordentlich durchgeführt werden kann.
Genau. Aber da habt ihr zumindest auch gemerkt, das ist tatsächlich auch ein Mehrwert, der dann auch so wahrgenommen wird, weil ich sag mal so, wenn es länger dauert, okay, aber ist immer die Frage auch, mache ich überhaupt das Richtige in dem Sinne? Und das scheint ja dann zu sein, dass ihr schon relativ sicher seid, dass das schon was ist, was dann wirklich auch ausgerollt werden kann oder was es wert ist, ausgerollt zu werden, oder?
Also höre ich dann schon raus. Effektiv zu verprobt zu werden, ne? Zusammen mit den Gästen. Ne? Weil, das ist ja auch immer eine Frage, ab wann gehe ich denn auf unsere Kunden und Gäste zu, mit unserer Idee oder halt auch nicht. Ja? Aber das ist tatsächlich so weit, dass man sagt, nee, das probieren wir jetzt aus und gucken, ob es was bewirkt hat.
Also leuchtet mir total ein. Was ich tatsächlich auch immer mache, ich gehe immer auf eure Website, wenn ich irgendwie wegfliegen muss, Inland, dann genau, weil es sind ja hier nur 3 Stationen von uns und da ist natürlich Zeit, Geld. Und dann schaue ich immer auf der, habt ihr auch bei der Website, beim Relaunch, glaube ich, direkt auf der Homepage, natürlich, dass man direkt sieht, wie lange dauert die Sicherheitsschleuse. Das heißt, ich höre raus, die Zahlen sind schon relativ valide, die ihr da ausspielt. Ist das so? Also die bisher hatte ich gute Erfahrung gemacht. Nee, ja, die Wartezeiten.
Ja, genau. Ja. Ist es natürlich, wenn ich mich eine Stunde vorher erkundige, kann es natürlich eine Stunde später anders sein.
Klar.
Das aber bei 3 Stationen soll es ansatzweise hinhauen.
Also bisher habe ich gute Erfahrung gemacht damit. Das hat sich auf jeden Fall immer gelohnt. Ja. Alina, wie ist es bei dir aus deiner Sicht, also von den Projekten her? Also das ist schon mal ein sehr, sehr eingängiges Beispiel. Gibt es noch andere Beispiele, andere Projekte, bei denen du sagst, boah, die sind super spannend, die helfen uns auch enorm?
Ja, absolut. Ein Beispiel, was ich gerne aufbringen würde. Wir hatten auch einmal das Thema VR uns nochmal auf den Tisch geholt. Timing ist ja ein super wichtiger Aspekt. Ja. Ne? Und VR ist jetzt keine Technologie, die super, super neu ist. Mhm. Gab es schon vor einigen Jahren und da gab es auch schon Kollegen, die sich gerade bei uns, also Kollegen von mir, direkte Kollegen, die sich das angeschaut haben in Bezug auf Schulungen in unserem Bodenverkehrsdienstbereich. Also gibt es zum Beispiel Möglichkeiten mit VR-Brillen, bestimmte Schulungen für die Vorfeld-Mitarbeiter einzuführen. Und damals war die Technologie einfach noch nicht reif genug. Deshalb hat man es erstmal als eine nette Technologie wahrgenommen, aber eben einfach nicht für uns geeignet. Mhm. Und über dieses Projekt aus unserem Team gab es dann eben nochmal den Aufschlag. Und da haben wir dann auch nochmal eigentlich mit einem anderen Fokus zuerst VR-Schulungen auf den Tisch gebracht als Thema. Mhm. Und da gab es eben als Artefakt daraus dann nochmal den Gedankenanstoß von unseren Kollegen, die dann meinten, ja, vielleicht wäre es dann interessant, das für den Bereich der operativen Mitarbeiter auf dem Vorfeld nochmal anzuschauen. Und da ist jetzt tatsächlich eben auch ein Projekt daraus entstanden, wo wir jetzt die ersten Schulungen planen mit den VR-Brillen. Mhm. Also Timing ist super, super wichtig und essentiell. Und manchmal hilft es dann eben auch, ein Beispiel hervorzubringen und einen inspirierten Kollegen zu haben, der dann sagt, ja, ich adoptiere das Thema gerne.
Cool, sehr, sehr, sehr spannend. Wie ist es von der, auch noch vielleicht noch abschließend aus Richtung Methodik? Also du hast gesagt, agile Methode ist natürlich erstmal ein Buzzword und es kommen natürlich sehr viele verschiedene Ideen, verschieden gelagert, egal ob es jetzt, sag ich mal, in Richtung der Airlines ist, vom Flughafen selber oder eben von den Passagieren. Wie schafft ihr das, den Überblick zu behalten und wie schafft ihr es dann auch relativ streng oder treu dem Prozess oder der Methodik zu bleiben? Also gibt es irgendwie so Ansätze, bei denen ihr sagt, das ist jetzt wirklich für euch gesetzt, also jede Idee, jeder Gedanke, jedes Projekt muss da einmal irgendwie gechallenged werden mit diesem Ansatz? Also was hat sich da so, sag ich mal, etabliert bei euch, dass ihr sagt, darauf schwören wir jetzt, das ist wirklich ein Ansatz, der ist gut und da muss jede Idee quasi durch? Also gibt es da gute Methoden, schlechte Methoden?
Ja, ich glaube, das ist total abhängig vom Thema. Also wir haben einen gewissen Pool aufgebaut an Vorlagen, an Prozessen, aber auch Methoden, die man sich zu verschiedenen Zeitpunkten heranholen kann. Agiles Projektmanagement heißt ja nicht, wir machen einfach mal wild, chaotisch, flexibel, worauf wir gerade Lust haben, sondern da gibt es eben auch verschiedene Prozesse dahinter. Wir fangen an bei dem Problem, versuchen erstmal zu definieren, wo haben wir denn überhaupt ein Problem, wo haben wir denn überhaupt was sich zu lösen lohnt, wo haben wir denn Kosten, die wir senken können, wo haben wir Erlöspotenziale, also wo hat andersrum vielleicht jemand anderes ein Problem, was wir dann lösen können und dafür Geld verlangen können. Ja. Und die Methoden, die wir da eben haben, die nutzen wir auch pro Phase, also nicht alle, wir haben zum Beispiel unterschiedliche Canvasse, das sind quasi PowerPoint-Folien als Vorlage, um eben strukturiert dann sich Gedanken aus verschiedenen Perspektiven zu machen. Da nutzen wir nicht immer alle davon, aber pro Thema gibt es dann andere Canvasse, die dann mehr helfen oder weniger helfen. Und sich da entlang zu hangeln, dem Prozess so ein Stück weit auch zu vertrauen und vor allem sich am Ende des Tages immer die Frage zu stellen, bringt uns das jetzt weiter? Also bringt das den sogenannten Problem Owner weiter? Also löse ich damit das tatsächliche Problem, was ich definiert habe, was ich erkannt habe? Bringt uns das was auch auf der Kostenseite? Also investiere ich in was mir dann am Ende einen guten Mehrwert bringt? Und ist es auch sinnvoll, da jetzt drauf zu schauen? Vorhin hatte ich schon gesagt, Timing ist super wichtig. Ist es was ich mit heutigen Tools lösen kann? Oder ist es was ich vielleicht nochmal in die Schublade legen und dann in ein paar Jahren nochmal rausholen sollte, wenn eine bestimmte Technologie weiter gereift ist. Mhm. Also die Frage, sich immer zu stellen, ist super wichtig. Und da haben wir eben auch unsere Crew inzwischen so ausgerichtet, dass wir uns da gegenseitig auch hinterfragen, dass wir da auch einige Kollegen haben, die dann auch wissen, okay, ja, ich hinterfrage. Mhm. Wir haben jetzt neu eingeführt, den Dedicated Bad Cop jedes Themas. Also wir haben die Leute, die an einem Thema arbeiten und dann auch noch jemand anderen aus der Crew definiert, der dann sagt, ja, also das sehe ich jetzt noch nicht oder da finde ich das Argument ein bisschen schwach oder den Business Case sehe ich noch nicht. Also jemand, der dann wirklich Dedicated Bad Cop ist, der dann hinterfragt, bringt uns das weiter.
Es ist auch ein kulturelles Thema und das ist echt ganz schön in unserer Gruppe, dass es einfach auch akzeptiert ist und dass es klar ist, ja, die kritischen Fragen sind erwünscht und die haben nichts mit der Person oder mit irgendeiner Leistung so zu tun, sondern das ist einfach, wir challengen uns gegenseitig und das funktioniert auch ganz gut. Vielleicht als Ergänzung noch, wir haben natürlich unser Innoboard, unser Managementboard, mit dem wir natürlich die Themen auch abstimmen beziehungsweise auch priorisieren. Ja? Wir kommen mit 12 Vorschlägen und sagen, okay, das sind die, Prio 1, 2, 3, in dem Cluster, was ich, Service beispielsweise, ja, und dann priorisieren wir das mit denen gemeinsam, weil, also diese Support, wir hatten vorher den Betriebsrat, aber auch Support aus dem Management, beziehungsweise eben auch von den Mitarbeitenden, das ist ganz zentral, also vor dem Hintergrund Kommunikation auch nochmal, ja, dass wir eben verschiedene Ebenen, verschiedene Stakeholder haben, die wir auf unterschiedlichen Levels mit unterschiedlichen Sachen abholen.
Absolut, wollte ich auch gerade nochmal sagen, dass das ja schon auch wirklich cool ist, wenn man sieht, dass das so hoch aufgehangen ist, die Themen, dass sie eben Attention haben, ne? Und dass man tatsächlich auch auf eine fachliche Ebene reingeht und da Feedback gibt, obwohl es vielleicht ein sehr frühes Stadium ist und vielleicht ganz andere Themen viel größer sind oder größeren Impact haben, weil sie halt einfach das laufende Business betreffen. Aber das ist auch ja schön zu sehen bei euch, dass es ja auch wirklich Management Attention hat und dass das, was ihr macht, dementsprechend ja auch eine Relevanz dann eben auch hat, ne? Also von daher, ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Stakeholder-Management und Einbindung natürlich von verschiedensten Akteuren extrem, extrem wichtig ist. Schauen wir mal noch in die Zukunft. Und du hast schön vorher auch gesagt, dass das Produkt eben auch fliegen. Wie würdet ihr sagen, wie verändert sich die Zukunft der Flughäfen? Also schauen wir mal vielleicht 5 bis 10 Jahre sogar mal weiter, weil alles, was ihr gesagt habt, ist ja jetzt, sage ich mal, für mich rein von der Gegenwart total nachvollziehbar und macht natürlich bestehende Sachen besser, auf jeden Fall. Seht ihr weltweit sogar schon Themen an den Flughäfen arbeiten, die wirklich vielleicht man hier in Deutschland erstmal noch ein bisschen als Zukunftsvision abtun würde? Also ich denke da gerade so an Singapur oder Dubai, also so die ganz großen Themen in Indien. Also gibt es da Entwicklungen bei Flughäfen, die tatsächlich für euch so spannend sind, dass ihr sagt, wow, spannend, das ist zwar jetzt noch nicht kein Thema, aber das wird für uns schon möglicherweise ein Thema werden. Also was sind das für Sachen, die da auf die Flughäfen zukommen in Deutschland zum Beispiel? Oder konkret auf euren Flughafen bezogen?
Ich fang einfach mal kurz an. Für mich ist der Flughafen in 5 bis 10 Jahren vielleicht schon anders als heute. Ich mache mir natürlich auch gerne schon mal Gedanken, wie sieht denn der Flughafen in 20 oder 30 Jahren aus? Das ist super spannend. Aber fangen wir zunächst im näheren Horizont an. Ich denke, dass der Passagier deutlich selbstbestimmter unterwegs sein wird, also dass Self-Service-Prozesse mehr in den Vordergrund gerückt werden, dass aber auch der Prozess Stress für den Passagier sich senken wird. Mhm. Also wir kommen ja von, wenn man mal ausholen möchte, wir haben ja vor 2001 im Prinzip Fliegen als Luxusthema gehabt. Mhm. Danach kam dann eine Zeit, da sind dann verschiedene Prozesse auch durch den Anstieg von Low-Cost-Carriern, von Billigflügen, immer ein bisschen stressiger geworden. Und ich bin in der Zeit ins Fliegen gekommen, sage ich mal, als Passagierin, in der die Prozesse immer mit Stress verbunden waren, also Sicherheitskontrollen, Wartezeiten. Und ich denke, dass wir davon wieder Abkehr nehmen werden. Also dass Wartezeiten, aber auch der gesamte Flughafen Prozess mit weniger Stress verbunden sein wird.
Also einfach eine durchgängige Optimierung der Travel Experience quasi wirklich zu maximieren, wo es halt weitergeht in dem Sinne. Und nicht nur, sag ich mal, im Flughafen, sondern vielleicht sogar davor oder auch nachgelagert dann.
Absolut,
möglicherweise. Okay. Ja. Nicola, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, ich kann da nicht sonderlich viel ergänzen. Ich glaube, das Thema Echtzeitinformationen, Informationen, okay. Transparenz, das wird ein Punkt sein, aber eben auch perspektivisch das Thema, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, kurz Thema nachhaltiger Fliegen, mehr Bewusstsein Das machen wir jetzt schon über Informationen, ne? Das, aber auch Förderungen beispielsweise. Ich glaube, das wird schon ein Thema sein, mit dem man sich in 10 Jahren, da sich einiges gewandelt haben wird. Da ist viel Bewegung drin und 20, 30 Jahren, glaube ich, noch mehr.
Absolut. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, wie viele Daten allein schon am Flughafen auflaufen, die ihr möglicherweise schon erhebt oder noch gar nicht erhoben habt. Also weil eben natürlich alles smart wird. Und wenn ich da auch an KI denke, dann sehe ich natürlich schon, dass da, glaube ich, wahrscheinlich noch ganz, ganz viel Potenzial ist, indem man gewisse Daten zusammenführt oder überhaupt erstmal erhebt. Und das natürlich auch dann verknüpft mit der Umwelt. Also von daher, da glaube ich auch, das ist natürlich wirklich ein spannendes Thema. Abschließend, wir haben euch ja hier auch eingeladen, quasi als Innovatorinnen zu sprechen. Und die Frage ist auch immer so ein bisschen, wie inspiriert man Innovatorinnen oder wie werden sie inspiriert? Wie schaut ihr da drauf? Also was sind Themen oder was sind auch vielleicht Personen, die euch inspirieren, Informationsquellen, die ihr regelmäßig konsumiert, bei denen ihr wirklich sagt, cool, dadurch kann ich meine Arbeit noch besser machen. Du, Alina, hast ja gesagt, schön als auch Enabler oder Enablerin und du, Nicola, ja auch als Zusammenführerin. Also was sind da vielleicht Personen oder auch, weiß ich nicht, Gedanken, die ihr regelmäßig konsumiert?
Für mich ist die Frage relativ einfach. Für mich ist es tatsächlich mein eigener Papa, okay, der mich da inspiriert oder schon immer inspiriert hat. Er hat mir mal gesagt, dass wenn die Leute gerne mit dir zusammenarbeiten, dass du dir dann immer einfacher tun wirst.
Cool.
Und ich glaube, dieses Thema Dankbarkeit und Humor auch im Arbeitsalltag an den Tag legen, aber auch immer dieses Thema Neugier mit dabei haben und sich auch zu interessieren für andere Bereiche, mit anderen Leuten im Austausch zu bleiben und da einfach eine Person zu sein, mit der ich selber gerne zusammenarbeiten würde. Das ist was, das inspiriert mich und da hat mein Papa mir sehr viel auf den Weg gegeben.
Ja. Sehr cool. Nicola, wie ist bei dir?
Ich habe kein Role Model, was ich jetzt irgendwie erwähnen kann. Für mich sind es tatsächlich eher die Kolleginnen und Kollegen im Alltag oder auch das private Umfeld. Also immer da, wo jemand sagt, naja, das ist schön auf dem Papier, aber so läuft es tatsächlich und wo jemand ehrlich ist, das sind, glaube ich, alles Leute, die ich schätze und wo ich denke, so ja, genau so kann es gehen, so soll es sein und jeder, der seinen Alltagsprozess einfach einen Ticken besser macht und optimiert. Also insofern, das kann auch die Mutter oder die Oma sein. Ne?
Das, genau. Cool, sehr schön. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende. War ein ganz guter Ritt. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt und mitgenommen, wie ein Flughafen innoviert, was ihr da auch konkret tut, bis auf der Projektebene, was uns auch da noch erwarten wird. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich für eure Auskünfte und auch wirklich das Detailwissen. Von daher ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg beim Innovieren und bin gespannt, wenn wir wieder zusammenkommen, was dann die nächsten Projekte dann auch sind, die ihr realisiert habt und die man dann auch tagtäglich dann auch am Flughafen erleben kann. Von daher, ich merke da auch natürlich immer wieder Veränderungen. Von daher sehr, sehr cool, sehr spannend, was ihr da auch vorantreibt. Dankeschön.
Danke, dass wir da sein durften.
Dankeschön.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.